Ich möchte über einen jungen Mann sprechen, bei dem alle vermeintlichen Sicherheiten über Nacht weggebrochen sind. Er wird auch beschrieben in der Bibel. Man könnte fast meinen, es ist eine Beschreibung von mir, aber es ist von ihm. Es heißt im Buch Daniel, dass er vornehm war, nicht arrogant, sondern vornehm, keinerlei Fehl, schön vom Aussehen, unterwiesen in aller Weisheit, kenntnisreich, mit Einsicht begabt, tüchtig und fleißig war er. Das kannst du so nachlesen. Und sein Leben ist ja wirklich über Nacht auf den Kopf gestellt worden. Aus Jerusalem entführt in der ersten Deportation, 606 vor Christus, kam er als Teenager quasi nach Babylon, um dort eine Ausbildung zu genießen, weil der König Nebukadnezar hat sich gesagt, schaut nach den besten jungen Leuten dort in Israel und die bringt an meinen Königshof. Ich will sie ausbilden, sie sollen mit den besten Speisen versorgt werden, mit den besten Getränken, die wir am Hof haben, die Sprache der Chaldäer lernen und eingeführt werden in so die ganzen Dinge, die es am Königshof zu lernen gilt. Tatsächlich gilt der Prophet Daniel als einer der genialsten Denker der antiken Welt. Und er war tatsächlich eine herausragende Persönlichkeit. Und wir starten mit einer neuen Predigtserie, die nennt sich Vom Propheten Daniel lernen. Und als ich so das Buch studiert habe von Daniel, habe ich überlegt, wie ist es dazu gekommen, dass dieser Mann so ausgesprochen furchtlos war in einer gottlosen Welt? Wie kam es dazu, dass er so die Stimme Gottes so genau und exakt hören konnte? Dass er so kompromisslos für Gott gelebt hat? Dass er hineinblicken konnte in die unsichtbare Welt und Dinge, die in der Zukunft lagen, im Voraus gesehen hat? All das wollen wir uns die nächsten Wochen mal anschauen, uns auf Entdeckungsreise machen im Buch Daniel. Bei mir in meiner Bibel auf der Seite 920 zu finden. Du wirst relativ schnell, wenn du mal in dem Alten Testament blätterst, auf ihn kommen. Und es ist so interessant, sein Leben kennenzulernen. Der Name Daniel übersetzt lautet, Gott ist mein Richter. Und er wurde nicht alleine entführt aus seinem Heimatland nach Babel, sondern er hatte auch ein paar Freunde an seiner Seite. Klasse Jungs, wirklich eine ganz, ganz tolle Truppe an jungen Männern, die da nach Babylon kamen. Zum Beispiel war da ein Hanania dabei, sein Name übersetzt heißt Gott ist gnädig oder Michael, wer ist wie Gott? Oder auch den Asaja, Gott hilft. Ist schon gut, ne? So eine Truppe an der Seite zu haben. Dann kommen sie an den Königshof und dort werden ihnen heidnische Namen gegeben. Zum Beispiel, wenn du von Belshazzar liest, dann ist damit niemand anders wie Daniel, der Hauptdarsteller des prophetischen Buches Daniel im Alten Testament gemeint. Und Belshazzar heißt übersetzt, Bel beschützt den König. Keine Ahnung, was für ein toter Götze Bel war, aber bemerkenswert finde ich schon, dass es Daniel gar nicht gejuckt hat. Er macht wegen dieser Sache keinen großen Aufstand. Nur als kleine Randnotiz, die ich noch setzen wollte. Interessant, oder? Dass Daniel in manchen Dingen absolut kompromisslos ist und in anderen sagt er, okay, das ist nicht wert, da jetzt ein großes Tamtam draus zu machen. Lassen wir es mal einfach so. Ich glaube auch, dass es für unsere Zeit zählt. Es gibt Dinge, da dürfen wir keine Kompromisse machen und es gibt andere Sachen, da lohnt es sich nicht, einen großen Aufriss hinzulegen. Seid ihr meiner Meinung? Daniel war ein unglaublich fleißiger Typ, sagt uns die Bibel. Er arbeitete, als hing alles von ihm ab und er betete, als hing alles von Gott ab. Er hat über 200 erfüllte Prophetien in seinem Buch. Hochinteressant, jetzt im Rückblick. Damals sah er die Weltreiche, die kommen und gehen. Heute können wir im Rückblick sagen, oh ja, hat sich alles genau erfüllt. Aber er sah das schon im Voraus. Er wusste, dass das Königreich von Babylon nicht ewig dauern wird. Irgendwann werden Meder und Perser kommen. Irgendwann werden die Griechen kommen. Irgendwann werden die Römer kommen. Und all diese Reiche kommen und gehen. Und das hat er alles exakt im Voraus gesehen. Kapitel 9 sieht er den Aufbau von Jerusalem, seiner Heimatstadt, die zerstört wurde. Er bekommt auch mitgeteilt, dass ein Retter kommen wird. Er hat einen prophetischen Blick auf Jesus hin, Jahrhunderte Jahre zuvor. Er sieht auch, dass Jesus sein Leben gibt. sieht hinein bis in unsere heutige Zeit. So dermaßen spannend. Und mich hat der Mann sehr beeindruckt. Wie war es eigentlich möglich, dass Daniel so viel Einblick bekommen hat? Und da wollen wir heute so einen ersten Schritt gehen miteinander, weil ich glaube, dass es davon abhing, weil er eine absolut tiefe und starke Beziehung zu Gott hatte. Vielleicht gehst du viele Jahre schon mit Jesus. Der Tag deiner Bekehrung, deiner Entscheidung, Gott dein Leben zu geben, liegt vielleicht schon lange, lange zurück. Und dennoch glaube ich, dass du immer wieder neu Gott erfahren und erleben darfst und sogar sollst. Dass es unabdingbar ist, gerade auch in Zeiten wie diesen, dass wir täglich starke Begegnungen haben mit dem allmächtigen Gott. Es reicht nicht nur ab und zu mal ein göttliches Erlebnis zu haben, sondern du brauchst es permanent. Ist noch nicht so lange her, ich war im Mediamarkt, das ist der Laden, den alle Männer lieben. Da rief mir einer der Verkäufer zu, hallo Markus. Ich musste schauen und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wer er war. Und dann habe ich das auch gleich gesagt. Ich sage, oh, woher kennen wir uns? Und dann sagt er, aus dem Gospelhaus. Ich bin ein ganz regelmäßiger Besucher. Ich komme an Ostern und an Weihnachten. Und tatsächlich war er an Ostern da und ich habe ihn gleich erkannt. Aber ein Name fiel mir nicht zunächst zu ihm ein. Warum? Nun, weil da nicht eine regelmäßige Beziehung ist. Zu 100 anderen hier im Haus weiß ich sofort auf Anhieb den Namen und auch kenne Hintergründe und Geschichte. Warum? Weil da eine Beziehung da ist. Und Gebet, glaubensstark beten, findet dann statt, wenn eine Beziehung da ist vom Mensch zu Gott. Weil Beten ist Beziehung, ist Ausdruck von Beziehung. Wenn wir uns mit Gott unterhalten, dann antwortet er auch. Er hat unterschiedlichste Wege, zu uns zu reden. Wir werden das in einer eigenen Predigt auch nochmal intensiv anschauen. Aber wenn wir nicht mit Gott sprechen, dann ist das ein Indiz dafür, dass etwas in unserer Beziehung zu ihm nicht stimmt. Und weißt du, an ihm liegt es nicht. Neuen Testament sagt der Jakobus, wer sich Gott naht, da naht sich Gott ihm. Und Gott wünscht sich so sehr, dass wir uns ihm nahen und dass wir in einer lebendigen, engen, tiefen Beziehung sind mit ihm. Das Buch Daniel, wenn du es studierst, und dazu lade ich dich herzlich ein, die nächsten Wochen, dann wirst du feststellen, so die ersten 7 Kapiteln, da wird von Daniel berichtet. Eher so in der 3. Person. Dann im 7. Kapitel schlägt das plötzlich um. Und es geht in die 1. Person, er spricht von sich selbst, ich Daniel. Und dann wird es eben ganz, ganz arg prophetisch. Und lass dich nicht durcheinander bringen, wenn du vielleicht nicht auf Anhieb alles verstehst. Nimm die Dinge, die du zunächst einmal einordnen kannst, die zu dir reden und gebrauch sie für dein Leben. Heute sprechen wir über glaubensstarkes Gebet. Und ich bin sicher, dass Daniel dich inspirieren wird, genauso wie er mich inspiriert hat. Zunächst einmal staunte Daniel immer über die Größe Gottes und er weinte über seine eigene Sünde und die Sünde des Volkes. Lasst uns nie aufhören, über die Größe Gottes zu staunen. Wenn du ins 10. Kapitel springst, des Buch Daniels, dann ist da schon von einem Daniel die Rede, der etwas fortgeschritten im Alter war. Das war nicht mehr der Teenager, sondern im 10. Kapitel kann man so sagen, da war dieser Mann schon um die 80 Jahre alt und er hat wieder einmal eine Begegnung mit Gott, die ihn ins Staunen bringt. Nicht nur ins Staunen, sondern du wirst gleich sehen, er ist komplett beeindruckt von der Begegnung, die er mit Gott, mit Jesus hat. Daniel 10, wir schauen mal in den Originaltext hinein und ich möchte dann auch mit euch in die Offenbarung springen, weil als ich dieses Erlebnis gelesen habe von Daniel, wurde ich erinnert, dass es doch dem Johannes, dem Apostel Johannes in der Offenbarung, dem letzten Buch also der Bibel, ganz genauso ging. Und ich glaube, dass wir da ins Staunen kommen über diese Begegnung. Daniel beschreibt es folgendermaßen, als er diese Begegnung mit Jesus hat. Er sagt, siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme und Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Jetzt springen wir mal ans Ende der Bibel. Offenbarung 1. Johannes beschreibt seine Begegnung folgendermaßen. Er sagt, gleich einem Menschensohn, so wurde übrigens Jesus immer wieder bezeichnet als ein Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem, wer weiß es? Goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie, hey, kommt uns doch bekannt vor, wie Feuerflammen. Und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. So viele Parallelen. Dann hüpfen wir wieder zurück zu Daniel. Er sagt, und ich hörte den Klang seiner Worte, und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. Und siehe, eine Hand rührte mich an, rüttelte mich auf, sodass ich wieder auf meine Knie und Handflächen kam. Und er sprach zu mir, Daniel, du viel geliebter Mann. Ich glaube, das ist ganz, ganz arg wichtig für einige Menschen hier in unserer Mitte ist, auch für Leute, die am Livestream dabei sind. Gott sagt dir, du bist viel geliebt. Lass dir von niemandem etwas anderes einreden. Du bist viel geliebt. Seine viel geliebte Tochter, sein viel geliebter Sohn. Er sagte zu Daniel, achte auf die Worte, die ich zu dir rede und steh an deinem Platz, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Ganz, ganz ähnlich bei Johannes. Offenbarung 1. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne, leuchtend in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, können wir das mal gemeinsam sagen, fürchte dich nicht. Was für ein beeindruckendes Erlebnis diese beiden Männer hatten. Und ich möchte dir sagen, Gott will auch dir begegnen. Und er möchte auch, dass du nicht aus dem Staunen herauskommst über diesen allmächtigen Gott, den wir manchmal versuchen wollen, mit unserem kleinen Verstand irgendwie zu fassen. Aber er ist nicht zu fassen mit unserem kleinen Gehirn. Nein, er ist der Allmächtige. Er ist der starke Gott. Er ist derjenige, der über allem steht. Und er ist auch nicht von uns einzufangen. Ein Mann, der wollte die Größe Gottes einmal austesten und dieser Mann fragt Gott, Gott, wie lange sind für dich 1000 Jahre? Und Gottes Antwort war, ja, wie eine Minute. Dann fragt der Mann, dann sind auch 1000 Euro für dich wie ein Euro. Gott sagt, naja, wenn du möchtest, sagt der Mann, hast du mal einen Euro für mich? Sagt Gott, na gut, wenn du eine Minute Zeit hast. Ja, bei ein paar Leuten ist es angekommen, andere grübeln gerade noch, was war denn da lustig? Ja, frag jemand, der gelacht hat. Gott ist viel, viel größer wie dein größtes Problem, hörst du? Oft stehen wir vor unseren Problemen, die scheinen so groß zu sein und vergessen, dass Gott viel, viel größer ist, dass er über allem steht und hey, dass er Mittel und Wege hat, dich ans Ziel zu bringen. Und wenn auch alles bröckelt in unserem Umfeld, wenn auch alles gerade unsicher ist, da gibt es eine Sicherheit und die heißt Jesus Christus. Das ist der Name, in dem alles heil ist, der über allen Namen steht. Das ist der Name Jesus Christus. Lass uns also nicht beten, als wären unsere Probleme größer wie Gott. Lass uns also auch nicht versuchen, Gott irgendwie einzugrenzen in seiner Macht, in seiner Allmacht. Daniel, er staunt immer wieder, bis ins hohe Alter über Gott. Er kommt aus dem Staunen nicht heraus. Und was er ebenfalls tut, er weint über die Sünde in seinem eigenen Leben und über die Sünde im Volk. Man müsste meinen, oh, so ein Mann, der so viel erlebt hat, der prophetisch geführt wird, alles sieht in die Jahrhunderte hinein. Dieser Mann, der muss doch keine Sünde haben. Und dennoch, im 9. Kapitel, Daniel betet wieder einmal. Und dann kannst du es mal das Wort wir einkreisen. Er sagt, wir haben nicht auf die Propheten gehört, Gott. Wir sind schuldig vor dir. Wir haben gegen dich, Gott, gesündigt. Wir haben uns gegen dich empört, den Allmächtigen. Wir haben deiner Stimme nicht gehorcht. Wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt, immer wieder. Die Begegnung mit Gott lässt ihn dahin kommen und sagen, Gott, ich brauche immer wieder deine Vergebung. Ich brauche die Vergebung meiner Schuld. Und wenn es Daniel gebraucht hat, wie viel mehr dann erst du und ich? Und das Schöne ist, dass wenn wir zu Gott kommen und ihm unsere Fehler, unsere Schuld bringen, dann reinigt er uns von aller Schuld und macht dich rein und weiß wie Schnee. Das Alte ist vergangen, das alte Leben ist vorbei und Neues ist geworden, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir in diesem Kontakt zu ihm stehen. So, Daniel hörte nicht auf zu staunen und auch zu trauern über die Sünde in seinem Leben und im Leben seines Volkes. Und noch etwas machte er. Er machte aus seinen Fragen, die er hatte, immer ein Gebet. Und jetzt solltest du hellwach sein, weil dieser Punkt, der ist mir noch nie so aufgefallen, aber es hat mich so arg berührt für meine eigene Situation. Daniel machte aus jeder Frage seines Lebens ein Gebet. Das ist Nebukadnezar, der König. Ganz am Anfang schon des Buches Daniels im 2. Kapitel. Und dieser König, er träumt. Und dann lässt er die Wahrsager und die Zauberer und die Magier des Landes, er lässt sie alle zu sich rufen und sagt, ich möchte von euch gern die Deutung meines Traumes. Die sagen, ja, dann müssen wir natürlich hören, was war der Traum. Und Nebukadnezar sagt, nee, den Traum sagt ihr mir auch noch. So leicht mache ich es euch jetzt nicht. Und dann stehen da diese Magier, die Wahrsager und zucken mit den Achseln und sagen, König, das ist für uns nicht möglich. Und der König sagt, naja, wenn ich es mit so Pfeifen zu tun habe, dann seid ihr es auch nicht wert, noch länger zu leben. Und er droht ihnen mit dem Tod. Er sagt, wenn ihr nicht mal das drauf habt, für was seid ihr dann angestellt hier am Königshof? Ich habe gedacht, ich habe es hier mit Profis zu tun. Ich werde euch alle umbringen, eure Familien. Und dann heißt es, und eure Häuser werde ich zum Misthaufen machen. Nicht gerade eine rosige Zukunft, oder? Diese Nachricht wird auch Daniel und seinen Kumpels zugetragen, weil die waren auch in dem Kreis der Berater des Königs. Und dann lesen wir mal im 2. Kapitel, wie es Daniel erging. Daniel 2, Vers 16. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit. Das ist manchmal ganz arg wichtig, wenn wir Fragen haben. Nicht gleich loszupoltern, sondern sagen, hey, ich nehme mir jetzt etwas Zeit. Und dann sagt Daniel, und das tut er im Glauben, das ist ein zutiefster Akt des Glaubens. Er sagt, und dann werde ich dir deinen Traum deuten. Zu Hause erzählt er es alles seinen Freunden Hanania, Michael und Asaja. Es ist gut, wenn wir Fragen haben, in Notsituationen, auch einen engen und guten Freundeskreis zu haben, mit denen wir uns austauschen. Die vier merken, oh, wir brauchen hier übernatürliches Eingreifen. Wir können uns da nichts ausdenken. Es bleibt hier kein Spielraum, irgendwie sich in der Fantasie was zu überlegen. Und dann sagt er, bittet den Gott des Himmels um Gnade, sagt er zu seinen Freunden. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Finde ich auch so cool, dass seine Freunde nicht sagen, hey, Daniel, jetzt mal nicht so arrogant daherkommen. Gott kann es ja auch uns im Traum schenken. Nee, die hauen sich voll mit rein im Gebet und sagen, okay, Daniel, wir beten mit, dass Gott dir das offenbart. Daniel sagt, wenn dieses Geheimnis nicht offenbar wird, werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. Und dann in der Nacht, also intensives Gebet, die Frage, was hat der König geträumt und was bedeutet der Traum, wurde zu Gott gebracht. In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels. Tatsächlich, ich habe eine Menge Fragen. Ich frage mich, ob jede politische Entscheidung Sinn macht. Ich frage mich nach den vielen Monaten, die wir jetzt auch das alles erleben, Was stimmt in den Medien, die wir hören und sehen? Ich habe viele Fragen. Ich frage mich, warum Menschen, die lange, viele Jahre jetzt mit Gott auch schon unterwegs sind, irgendwelchen Verschwörungstheorien anheimfallen und das auch noch verbreiten. Eine Menge Anfragen. Und ich befasse mich auch gerne mit Leuten, die eine sehr eindeutige Sicht haben, auf der einen oder auf der anderen Seite. Und ich merke, ich komme so nicht weiter, wenn ich nur versuche, es menschlich zu lösen, sondern ich muss mit meinen Fragen zu Gott gehen. Und das heißt nicht, dass Gott auf jede meiner Fragen gleich die Antwort bringt, aber ich weiß, dass er mit seinem Frieden kommt, der mich erlöst von dieser Angst, vor dem Umgetriebensein, vor diesen negativen Gedanken, vor Dunkelheit, vor Traurigkeit. Gott befreit daraus, wenn wir unsere Fragen zu ihm bringen. Ich lade dich ein, versuch nicht, deine Fragen übers Internet zu lösen. Geh mit deinen Fragen zu Gott. Lasst uns im Gebet zu Gott gehen. Und dann wird sein göttlicher Friede, der all unsere menschliche Vernunft übersteigt, wird uns ausfüllen und wird uns erfüllen und wird uns zu Leuchttürmen in dieser Gesellschaft machen, die das Licht Gottes in die Dunkelheit hineinbringen. Weil das ist unser Auftrag, ihr Lieben. Unser Auftrag ist nicht zu rebellieren, unser Auftrag ist auch nicht alles besser zu wissen, unser Auftrag ist, in ganz enger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und da, wo wir aufgefordert werden, unseren Glauben abzulegen, da bleiben wir kompromisslos, wie ein Daniel es war, wie seine Freunde es waren, die den Feuerofen und die Löwengrube nicht gescheut haben. Aber da, wo es nur um Streitereien geht, lasst uns doch ein bisschen die Füße stillhalten. Kapitel 9 ist Daniel komplett irritiert. Er bekommt göttlichen Besuch. Gabriel kam vorbei und ich habe so gedacht, oh, das wäre schon mal eine Nummer, hey, wenn Gabriel mal wieder auftauchen würde. 600 vor Christus war beim Daniel, bei Maria. Jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, oder findet ihr nicht? Und Gabriel löst tatsächlich ein paar Fragen, die Daniel hat. Und Daniel war wieder im Gebet, total irritiert. Oh, wann wird Jerusalem aufgebaut? Wann geht's wieder zurück in die Heimat? Dann bekommt er die Jahre aufgerechnet, wann der Messias kommt. Und all das irritiert ihn irgendwie. Und was macht er in seiner Irritation? Er macht es zu einem Gebet. Er geht zu Gott und er bekommt Antwort. Dann sehen wir bei Daniel, sein Gebetsleben war glaubensstark, weil es regelmäßig war. Einer der Gründe, und davon bin ich fest überzeugt, warum viele Menschen keine Vertrautheit mit Gott empfinden, so wenig seine Stimme hören, so unruhig in ihrer Seele sind, ist, weil sie keinen täglichen Rhythmus haben, Gott zu begegnen. Daniel wusste, die Begegnung mit Gott ist Audienz mit dem König aller Könige. Stell dir mal vor, du bekommst einen Gesprächstermin mit unserer Bundeskanzlerin. Frau Dr. Merkel lädt ein zum Gespräch. Und im Gespräch bietet sie dir das Du an, weil du der Jüngere bist. Und ihr seid ganz vertraut und du kannst sagen, hey Angie, ich hätte da mal ein paar Fragen. Wer wird das Rennen machen in der K-Frage? Macht's Armin oder Markus? Gibt's schon was Neues? Oder du hast mit Frau Merkel jetzt nicht so viel am Hut, du sagst aber, Hansi Flick, das wäre mal eine Nummer. Noch Trainer des FC Bayern München. Und ihr trefft euch auf ein Bier und du sagst, Hansi, jetzt mal Herz aufs Hand, Bundestrainer oder nicht? Du sagst, was sind das für blöde Beispiele? Ich würde jemand ganz anderes gern treffen wollen. Such's dir aus, ist mir wurscht. Aber stell dir nur einmal vor, du hast ein Treffen mit einer hohen Persönlichkeit. Und du darfst Fragen stellen, die dir sonst verborgen wären. Wir vergessen oftmals, dass Gebet, Treffen und Audienz ist mit dem König aller Könige, mit dem allwissenden Gott, mit dem starken und mächtigen Herrscher, der diese Erde in seiner Hand hält. Und er hat immer Zeit für dich. Hörst du, immer hat er Zeit für dich. Egal wo du bist, du kannst ihm immer begegnen. Und Daniel hat gesagt, diese Treffen sind so wichtig, ich will sie nicht versäumen. Und er machte dreimal am Tag einen Termin in seinen Kalender. Dreimal am Tag. Dann wurde es verboten. Und jetzt kommt der Punkt, da hat der Mann keinen Kompromiss gemacht. Es wurde verboten, im Land für 30 Tage zu beten. Und er hat gewusst, das halte ich nicht durch. Ich kann nicht 30 Tage sein, ohne mit Gott zu reden, ohne über seine Größe zu staunen, ohne zu beten. Es geht nicht, ich kann es nicht. Und was tut er? Nun, er macht es wie immer. Er geht in sein Zimmer und er hält seinen Rhythmus des Gebets. Daniel 6, Vers 11. Als Daniel davon erfuhr, also dass es verboten wird zu beten, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Darf ich euch etwas sagen? Wenn es verboten würde, zu beten, ich würde mich widersetzen. Und ich würde euch allen sagen, tut es auch. Da war Daniel komplett kompromisslos. Den Tod vor Augen. Hey, der wusste, wenn ich jetzt auf meine Knie gehe, dann ist das Fenster noch geöffnet. Sie warten nur, die eifersüchtigen Statthalter, sie warten nur darauf, mir eine Falle zu stellen. Sie führen mich ab und er wusste, es geht in den Tod, in die Grube, wo die hungrigen Löwen waren. Aber er hat sich nicht davon abhalten lassen zu beten. Manchmal denke ich so, manche Leute bräuchten eine Löwengrube, dass sie anfangen zu beten. Streichen wir aus dem Protokoll. Er hat sich nicht davon abhalten lassen. Kompromisslos war er in seinem Gebetsleben. Fragt sich, warum öffnet der Mann auch noch das Fenster? Er hätte doch die Rollläden runterlassen können und so weiter. Erstens wollte er kein Geheimnis aus seinem Glaubensleben machen. Zweitens tat er es wie immer. Schön lüften. Aber das war es nicht allein, sondern er wollte auch gen Jerusalem schauen. Er wollte die Vision vor Augen haben. Vertrautheit mit Gott entsteht durch einen regelmäßigen täglichen Rhythmus. Egal, ob du eine Eule oder eine Lerche bist, ich lade dich ein, morgens den Tag mit Gott zu beginnen. Und ich habe mir auch etwas persönlich für mich vorgenommen. Es ist etwas peinlich, dass ich das jetzt sage, aber wir sind Leute der Wahrheit. Ich habe mir vorgenommen, und das tue ich seit einiger Zeit, weil Gott sehr intensiv zu mir geredet hat, vor der Zeitung kommt die Bibel. Und ich möchte dich auch einladen. Ich finde es gut, die Zeitung zu lesen, und ich tue das jeden Tag. Warum? Weil ich informiert sein will, was geht in unserer Stadt, in unserer Region vor sich, was läuft politisch. Ich will informiert sein. Wir müssen das als Christen. Wir dürfen nicht irgendwo alles ausblenden. Das geht so nicht. Aber ich will vorbereitet sein, wenn ich die Zeitung lese, brauche ich zuvor meine Audienz und meine Begegnung mit Gott. Und da möchte ich dich sehr, sehr ermutigen. Egal, ob du Frühaufsteher oder Langschläfer bist, starte den Tag mit Gott. Er unterstützte sein Gebetsleben mit regelmäßigen Fasten. Daniel 9, Vers 3, da wandte ich mich mit Bitten und Flehen an den Herrn, meinen Gott. Ich fastete, zog ein Trauergewand an und streute Asche auf meinen Kopf. Ich bekannte dem Herrn die Schuld unseres Volkes. Daniel, er betete mit der richtigen Haltung. Damit komme ich zum Schluss. Er demütigte sich vor Gott und das ist genau die richtige Haltung. Und er brachte es äußerlich zum Ausdruck, indem er seine Knie beugte. Das tat er. Und damit drückte er eine innere Einstellung und Haltung aus. Und schau, es geht nicht um Äußerlichkeit, sondern es geht um das, was in deinem Inneren ist, was automatisch nach außen sichtbar wird. Zum Beispiel im Gebet. Du drehst deine Handflächen nach unten, um loszulassen. Du lässt ganz bewusst alle Sorge, alles Negative los. Und dann empfängst du, und wenn du deine Hände hebst, das ist ein Zeichen der Anbetung zu Gott. Es ist ein Zeichen, Gott, ich ehre dich. Aber nicht nur das, sondern ich begegne dir jetzt auch. Und du darfst das, alles, was ich an Negativen losgelassen habe, du darfst es nun füllen mit dem Guten, mit dem Vollkommenen, das von dir, von deinem Thron in der Begegnung mit dir kommt. Es ist so gut, wenn das, was in unserem Inneren ist, nach außen ausgedrückt wird. Wenn du klatschst, ist das ein Zeichen der Zustimmung. der Freude, der Dankbarkeit. Wenn wir in unseren Gottesdiensten klatschen, dann drücken wir damit aus die Freude über den Sieg Jesu. Wir heben die Hände beim Lobpreis. Einige haben beobachtet, dass ich gerne mal kurz vor der Predigt da drüben verschwinde in dem Raum und haben sich gefragt, oh, was macht denn der Markus da? Guckt, ob die Frisur sitzt. Nein, die sitzt immer. Aber was ich sehr gerne mache, ist ganz bewusst einen Schritt nach hinten gehen und sagen, Jesus, ich gehe nach hinten. Du sollst ungehindert all das, was du tun möchtest, in diesem Gottesdienst tun. Und es soll nicht durch mich blockiert werden. Ich sage, Jesus, ich danke dir für hunderte von Menschen, die an jedem Sonntag kommen, um dein Wort zu hören. Und da will ich keinesfalls irgendwie dir im Weg stehen, sondern ich möchte Werkzeug sein in deiner Hand. In guten wie in schwierigen Zeiten blieben Daniel und seine Freunde treu. David wurde bewahrt vor den Löwen in der Grube. Seine Freunde wurden bewahrt vor dem Feuer in dem Feuerofen. Aber sie wurden nicht bewahrt, dass sie da hineingekommen sind. Aber Gott war bei ihnen. Gott wird in den heißen Zeiten deines Lebens bei dir sein. Bau an einer regelmäßigen, intensiven, engen Beziehung zu Gott. Ich kann dich nur dazu einladen. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Herr, wir danken dir für das Vorbild des Propheten Daniel und dass wir so viel von ihm lernen können. Und Jesus, wir wollen uns aufmachen heute Morgen und wollen dir sagen, wir lieben dich von ganzem Herzen und wir sehnen uns nach dieser ganz innigen Beziehung mit dir. Danke, dass du gerade jetzt durch den Raum gehst und jeden Einzelnen berührst. Auch in den Zuhause, da wo gerade jetzt dieser Livestream verfolgt wird, komm du auf jeden Einzelnen mit deiner Kraft. Danke, dass du uns allen ein weiches Herz erhältst. Dass wir geöffnete Ohren haben, dass wir hören, wie ein Junger hört. Danke, dass du mit deiner Kraft anwesend bist und dein göttlicher, starker Arm sich jetzt auf diesen Gottesdienst, auf jeden Einzelnen legt. Und Jesus, in deinem Namen, der über allen anderen Namen steht, rufe ich deine Freiheit, deine göttliche Freiheit aus über jedem Leben. Jede Bindung, jedes Joch wird jetzt zerschlagen in Jesu Namen. Danke, dass du Menschen in Freiheit führst. Danke, Geist Gottes, dass du kommst und dass wir Lust haben an deinem Wort, Freude am Gebet. Danke für die Begegnung mit dir, dass wir aus dem Staunen nicht herauskommen, weil wir sehen, was für ein mächtiger Gott du doch bist, Herr. In Zeiten der Unruhe und in Zeiten des Unfriedens kommst du mit deinem göttlichen, übernatürlichen Frieden. Danke, dass du jetzt jeden Einzelnen heimsuchst. Jesus, ich bete, dass du durch dein Wort jedem Einzelnen hier begegnest. Dass wir ganz starke Glaubenserfahrungen machen. Dass wenn wir aus diesem Gottesdienst gehen, dass wir mit einer Freude gehen an deinem Wort, wie einer, der riesige Beute gemacht hat. Danke, dass es zu festen und tiefen Freundschaften auch untereinander kommt hier in dieser Gemeinde. So wie es bei Daniel und seinen Freunden der Fall war. Jegliche Form von Neid, Eifersucht, negativem Denken, böses Gerede, sei fern von uns. Herr, wir wollen nichts damit zu tun haben. Es soll nicht einmal genannt werden unter uns. Danke, dass du uns füllst mit deiner Reinheit, mit deiner Freude, mit deinen göttlichen Gedanken, mit Hoffnung, die du gibst. Und während wir unsere Augen geschlossen halten, niemand umherschaut, ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen sagst, ich möchte tiefer in die Beziehung zu Gott eintauchen. Ich möchte mehr dieser übernatürlichen Begegnung mit ihm. Ich möchte mehr aus seinem Wort lernen, von ihm hören, seine Stimme hören. Ich möchte in diese vertraute Beziehung mit ihm eintauchen, regelmäßige Zeiten auch des Gebets mit ihm haben. Dann streck dich doch Gott gerade zusammen mit mir entgegen und drück damit aus, Gott, hier bin ich. Ich sehne mich so sehr nach dir. Und Jesus, du siehst unser aller Hände. Du siehst, dass wir uns dir entgegenstrecken. Und du wirst jedem Einzelnen nahe sein. Du hast es versprochen. Danke, dass du kein ferner Gott bist, sondern du bist nahe jedem, der dich anruft. Danke, dass du jetzt auch jede Sünde hinwegnimmst, uns reinigst und weiß machst wie Schnee. Danke, Herr, dass jetzt das schlechte Gewissen weggenommen wird, dass du uns ein weiches Herz gibst, das alle Zeit bereit ist, vergebungsbereit zu sein. Danke, Herr, dass du das tust, das Wunder gerade jetzt in jedem einzelnen Leben. Und wir nehmen deinen Segen mit hinein in diesen Sonntag, in die kommende Woche. Danke für die Freude, die du schenkst, Herr. Ich segne jeden mit diesem neuen Leben in dir. Weil wenn wir zu dir kommen, du sagst, das Alte ist vorbei. Siehe, es ist alles neu geworden. Und das nehmen wir so gerne. In Jesu Namen.